Es gibt hunderte Probleme auf der Welt, aber der Zugang zu Wasser, wenn man es auch gesehen hat vor allem, der ist zwischen, oh, das wäre schön oder das ist da mal wichtig, da mal wichtig. Nee, das ist halt jeden Tag für die Menschen wichtig. Da reden wir jeden Tag über 3, 4, 5, 6 Stunden Aufwand, die vor allem Frauen und Mädchen gehen und der sie an der Gesundheit und Bildung hindert. Und sich dafür einzusetzen, für dieses Menschenrecht, dafür gebe ich gerne mein Leben.
Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement, was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Gast bei Viva la Social. Heute ist Neven Subotic da. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wie geht's dir, Neven?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Ich bin eigentlich immer voller Energie, solange ich gesund bin. Und ich habe das Glück, sehr häufig gesund zu sein.
Das ist sehr schön. Neven, die meisten werden dich als Profifußballer kennen. Mittlerweile bist du aber auch als Buchautor bekannt und du hast eine große, erfolgreiche Stiftung gegründet, über die wir sicherlich heute auch sprechen werden. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du in den Jahren, als du erfolgreich warst als Fußballprofi, natürlich auch viel Geld verdient hast und einen relativ, ja, ich würde sagen, reichen Lifestyle gelebt hast, aber nicht immer glücklich damit warst. Das hast du auf jeden Fall mal so geäußert. Erinnerst du dich daran, was das genau war, was dich nicht glücklich gemacht hat zu der Zeit?
Oh, das waren sehr viele Faktoren, ne? Also ich bin ja mit 17 nach Deutschland gekommen, das zweite Mal. Dann alleine, um Profifußball zu spielen und hatte plötzlich so volle Freiheit, ne, was erstmal so schön klingt und das noch gekoppelt mit einem ordentlichen Gehalt durch den Fußball bezahlt. Das war ich ja nicht gewohnt. Und für mich hat das dazu geführt, dass ich mich auch erstmal verloren habe, vielleicht auch sogar verlieren musste, um mich dann selbst zu finden. Ne? Der Lifestyle hat sich dann dadurch geprägt, so wie man das auch kennt, von Leuten, die ja so ein bisschen ahnungslos durch die Welt laufen mit viel Geld. Ja, tolle Reisen, alles ganz bunt, Restaurants, muss immer schmecken, immer das Beste, immer was Besonderes sein. Und wenn es ein Auto ist, dann gilt das Gleiche auch so. Oder der Wohnsitz war dann auch nicht eine kleine Wohnung, die für mich total ausgereicht hätte, sondern halt ein riesengroßes Haus mit Jacuzzi und 3 Etagen und eine totale Absurdität, in der ich da gelebt habe, weil ich dachte, ja, die meisten anderen machen es ja auch so, also bin ich ja hier gar nicht so wirklich falsch, wenn ich quasi so immer in der Nachbarschaft dann Leute habe, die den gleichen Beruf und das gleiche Alter haben wie ich, aber da war ich auch, das habe ich dann mit der Zeit gemerkt, ja, in einem richtigen Bubble, aus dem ich gar nicht verstanden habe, wie es außerhalb dem Bubble sein kann.
Mhm. Also es hat sich sozusagen im Laufe der Jahre dann so ein Gefühl etabliert bei dir, dass das vielleicht nicht alles ganz so gerecht ist, was da in dieser, wie du sagst, Blase so vor sich geht.
Ja, also ich glaube, gewisse Ungerechtigkeiten habe ich schon in meinem Leben selbst erfahren. Ne, meine Familie ist ja von dem Krieg in Jugoslawien nach Deutschland geflüchtet, damals Anfang der 90er. Und dann so als Bürger zweiter Klasse in Deutschland groß zu werden, das prägt, ja. Mhm. Ich würde auch nicht mal sagen, dass wir jetzt in der Zweiklassen, sondern mindestens eine Dreiklassengesellschaft haben. Deshalb bin ich da auch nicht irgendwie am ganz untersten Ende. Aber es war schon da deutlich, so die Welt ist ein bisschen anders für mich als für die andere Person in meiner Grundschule, die Max Mustermann heißt und in dem Haus mit 2 Autos und aufwächst und der dann immer nach Mallorca zum Urlaub geht und so weiter. So, das hatten wir halt nicht. Aber das war noch sehr fokussiert so auf mich und mein Erlebnis. Ich hatte natürlich auch die Erfahrung durch meine Eltern und Familie, was bedeutet dann auch vom Krieg betroffen zu sein, da unsere Familie ja in Bosnien geblieben ist damals. Und ja, wenn ich die dann besuche, dann sehe ich, ja klar, da sind Schusswunden, Da sind Häuser, die zerstört wurden. Da sind viele Leute, also da sind kaum Möglichkeiten. Da sind viele Leute irgendwie im Ausland, die dann dort leben, ihr Geld erarbeiten und dann zwischendurch mal wieder nach Hause kehren. Also auch diesen Verlust von einer Heimat habe ich da schon in frühen Jahren gesehen und erlebt. Und ja, erst mit der Zeit wurde dann auch meine Perspektive ein bisschen größer, als ich habe das gesehen oder ich habe das erlebt. Bei jemandem, den ich kenne, ist das passiert. Zu einer Perspektive, die dann alle anderen Leute auch inkludiert, die ich jetzt nicht unmittelbar kenne, ne? Weil die sind ja nicht irgendwie weniger wert, sondern da musste ich mich auch sehr bewusst darum kümmern, diese Perspektiven einzuholen.
Klar. Ich möchte auch kurz nochmal meinem Kollegen Micha Hallo sagen. Er sitzt mir gegenüber. Er sagt, wie immer, es ist mittlerweile ein Running Gag. Am Anfang nichts, aber auch er ist heute da. Er hat schon, wir haben so immer so Vorbereitungszettel mit Fragen. Ich habe schon aus dem Augenwinkel gesehen, wie er den ersten auf den Boden geschmissen hat. Das ist auch ein Running Gag, weil er kennt ja meistens die Gäste und Gästinnen, die wir hier interviewen. Und meine Kollegin und ich bereiten das immer vor. Und er setzt sich hin, liest es sich nicht durch und hört zu und Stück für Stück lässt er einfach die Zettel fallen. Also Michael,
alte Schule. Du darfst.
Naja, also ich glaube ja erstens an Neugier und zweitens kann ich das ja auch transparent machen, weil neben dir habe ich es auch schon mal gesagt, ich bin ja ein bisschen Fanboy bei dir, weil ich finde das unfassbar, was du erreicht hast als Profifußballer, und ich glaube, das wäre auch meine erste Frage, ob es eigentlich da schon Nachahmerinnen im Profifußballbereich von dir gibt, die so eine Organisation mitgegründet, geprägt haben und damit auch auf dem Level, wo du gespielt hast, weil klar kann man Benny auch als Profifußballer sehen, hat aber dritte Liga gespielt, ist nochmal ein bisschen was anderes von der Aufmerksamkeit als, ne, du warst auch Nationalspieler, Benny war U16-Nationalspieler, so. Und es geht auch gar nicht um Vergleichen, sondern mir geht es eigentlich darum, merkst du, dass da eine andere Generation Profifußballer nachwächst durch auch deine Vorbildfunktion? Oder wie schätzt du das ein?
Ja, das ist das Schwierige, wenn man vielleicht Vorbild ist. Man weiß das nicht immer zwingend, sondern man ist ja Vorbild für andere Personen und die nennen nicht jemanden. Und im Fußballkontext ist es doch so, wir sind alle sehr ehrgeizig und wollen selbst Denker sein und nicht beeinflusst werden durch andere, die ähnlich uns sind. Das ist ein bisschen, hat das mit dem Ego zu tun, deshalb weiß ich nicht, wen ich alles beeinflusst habe und inwiefern. Ich habe heute noch den Newsletter vom Bundesverband Deutscher Stiftungen erhalten und da stand, dass Kai Havertz jetzt eine Stiftung gegründet hat. Ob ich da einen Einfluss drauf hatte oder nicht, keine Ahnung. Irgendwie ist mir das auch egal. Ich tue das meiste aus meiner Rolle und meinen Möglichkeiten und denke und hoffe, dass das, ob das für Fußballer, Tennisspieler, Leute aus der ganz normalen Gesellschaft, ob es ein Metzger oder ein Einkaufsfrau ist, Möglichkeiten des Engagements aufzuzeigen. Ja, jetzt hat jeder natürlich ganz verschiedene und ich bin sicherlich greifbarer für ein Matze Ginter, der jetzt bei Freiburg spielt, der auch eine Stiftung gegründet hatte, oder Nuri Sahin, der dann auch im Nachgang eine Stiftung gegründet hatte, als jetzt Max Müller von nebenan. Ne? Aber so diese Geschichten, die gibt's auf jeden Fall von Fußballern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die dann eine Stiftung gegründet haben. Dann ist natürlich für mich auch immer wichtig, so zu differenzieren, was bedeutet es, eine Stiftung zu gründen, was bedeutet es, eine Stiftung zu führen, was bedeutet es auch, eine Stiftung auszubauen und an wen und was ist sie gerichtet. Ne? Da sind auch ganz viele Fragen, die, glaube ich, noch wichtiger sind, als ob jemand eine Stiftung gegründet hat oder nicht. Und besonders so in diesen weiterführenden Fragen sehe ich noch das meiste Potenzial. Weil idealerweise ist es ja so, dass man sich ganzheitlich engagiert. So, das ist etwas, was man ist, nicht etwas, was man ab und zu mal tut. Ja, so das Paradebeispiel ist, ja, das Ende ist, ja gut, dann mache ich eine Spende, ich engagiere mich dadurch und das war's. So, nee, das Jahr hat 365 Tage, du triffst am Tag 100 Entscheidungen circa und ein Teil davon kannst du ja irgendwie bewusst angehen, indem du die Konsequenzen dieser Entscheidung wahrnimmst, vor allem für andere Menschen oder die Umwelt. Und dadurch hast du ja so ein dauerhaftes, also wer du bist, ist schon jemand, der permanent engagiert ist, als anstatt das so ein bisschen auszulagern an diese eine Aktivität, die das alles umfasst. Und das ist es ja natürlich nicht.
Wir sprechen bestimmt auch gleich nochmal über die Inhalte eurer Stiftung, weil es ja, ihr beschäftigt euch ja fast identisch mit den Themen, mit denen wir uns bei Viva Con Agua auch beschäftigen. Mich würde aber auch jetzt tatsächlich zuerst nochmal interessieren, wann für dich eigentlich klar war, dass du eine Stiftung gründen möchtest und sozusagen auch einen Großteil deiner Zeit dafür investieren möchtest, um dich eben mit diesen Themen, mit Nachhaltigkeit, mit Zugang zu sauberem Trinkwasser zu beschäftigen.
Ja, für mich war das so ein Meilenstein in dieser Reise von dem Ich zu einem Wir. Vorher habe ich mich engagiert in so einem Mikrokosmos, sprich, ja, weil ich in Dortmund lebe, Dortmund arbeite, setze mich hier in Dortmund ein, ja, und dann auch mit diesen einzelnen kleinen Maßnahmen pro Jahr. Oder ich gehe zu irgendwelchen Veranstaltungen, bin da der Promi, der irgendwas sagt, aber dann nach Hause fährt in das riesige Haus mit 5 Autos und eigentlich nichts mehr von der Aussage belegt werden kann. Ne? Und ich war auch der natürlich sich für seine Familie engagiert hat. Also da war auch finanziell vor allem dann und sich das natürlich ausgeweitet hat in die Kriegsregion nach Bosnien, dann, also in Nachkriegszeit. Aber das war alles so sehr exklusiv im Sinne von, ich schließe ja eigentlich alle Leute aus, die ich nicht kenne oder die nicht jetzt unmittelbar in meiner Nähe leben. Und dieser Gedanke hat mich frustriert, weil ich wusste, der ist da. Ich konnte den aber nicht beantworten. Mir hat so der Rahmen gefehlt. Also auch ich wusste mit 19, 20, ja, die Welt ist ungerecht und ist auch größer, aber ich habe dem Ganzen niemals wirklich Aufmerksamkeit geschenkt oder nur bedingt. Und dann habe ich umso mehr angefangen, mehr Bücher zu lesen, mich mit globalen Themen auseinanderzusetzen. Ich hatte auch einen Freundeskreis, der studiert hat und die sich auch für globale Themen interessiert haben. Und somit war halt mein Alltag dann plötzlich nicht mehr geprägt von, ja, was kann ich hier heute in dieser Nachbarschaft tun, zu so, ey, was sind eigentlich so die globalen Herausforderungen? Was kann man da tun? Nicht nur aus einer, strukturellen Sicht, sprich, es gibt jetzt Probleme, die es zu bewältigen gibt, sondern halt auch aus einer historischen Sicht. Also woher stammen denn diese Probleme und wie kommen wir dazu, dass wir diejenigen sind, die diese lösen sollen, ja, oder könnten. Und so im Rahmen dessen kam dann auch eine Öffnung meiner Perspektive da einher und die wollte ich dann auf etwas fokussieren, weil man kann ja nicht alles angehen. Es gibt ja so viele Themen und viele sind enorm wichtig und auch Regionen und Subthemen und Querschnittsthemen und alles. Aber am Ende ja, hat mich die Recherche dahin gebracht, dass wenn es eine strategische Brücke zu einer besseren Zukunft gibt, dann müssen wir leider an dem ersten Schritt anfangen und der ist der Zugang zu Wasser. Ja, über Demokratie, Menschenrechte, Wirtschaft und sonst noch was zu sprechen. Ja, das ist auch wichtig und sollte parallel immer eine Rolle spielen. Aber für ganz viele Leute auf der Welt, da reden wir von knapp 800 Millionen Menschen weltweit, ist das irrelevant. Sondern das sind Menschen in ländlichen Regionen, die von extremer Armut betroffen sind, wo täglich geschätzt 1.000 bis 1.500 Kinder nicht ihren 5. Geburtstag erleben, weil sie vorher an durch Wasser übertragene Krankheiten sterben werden. Ja, so da ist Gesundheit das Wichtigste und Gesundheit ohne sauberes Wasser ist nicht möglich. Das ist der Grundstein dafür. Und diese Recherche hat mich dann eben dazu hingebracht, aus etwas sehr groben, globalen Herausfordern zu etwas sehr Konkreten zu bringen. Ich bin auch eher jemand, der jetzt nicht sporadisch etwas entscheidet, so das mache ich jetzt so, weil ich ein Gefühl dafür habe, sondern ich will mich immer absichern und auch evidenzbasiert nach vorne gehen. Und so diese Zeit war damit gekoppelt. Und dann gab es nur noch einen kleinen Auslöser, und zwar einen Familienfreund von mir, der selber auch schon eine Stiftung gegründet hatte, der meinte, du kannst mal eine Stiftung gründen. Und ich dachte mir, ich war damals 22 Jahre alt, ich hatte keine Ahnung, was eine Stiftung ist oder was der Unterschied zu einem Verein oder einer GmbH oder einer GmbH oder was auch immer eine Initiative ist, ne? All das sind ja auch gewisse Rechtsformen. Manche davon werden gefördert, andere halt weniger. Genau, und er hat mir so mal hier diesen Lichtblick gegeben, Stiftung, das ist was, das kannst du machen. Und erstmal habe ich das beneint, weil ich an Familienstiftung gedacht habe. Ja, und das klang so korrupt, ja. Es ist halt natürlich, wenn man keine Ahnung hat, ja klar, man denkt an irgendwelche Familienstiftungen, ja, und denkt sich, ja, so kann das nicht sein, das ist ja nicht gut für unsere Demokratie, aber gemeinnützige Stiftungen, wie wir das sind, sind ja ein komplett anderer Schuh.
Übrigens haben Micha und ich uns schon mal in einer ganzen Folge dem Thema Stiftung, Stiftungsarten, Gemeinnützigkeit gewidmet. Wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, dann hört euch doch die Viva la Social Spezialfolge an. Die findet ihr bei Spotify und auch bei allen anderen Podcast-Playern.
Den Umfang habe ich verstanden. Und das Ziel wurde dann im Rahmen dessen auch recherchiert und festgelegt. Und seitdem kann ich auch sehr gut, also eigentlich perfekt damit leben, dass ich sage, ja, es gibt hunderte Probleme auf der Welt. Aber der Zugang zu Wasser, wenn man es auch gesehen hat vor allem, der ist zwischen, oh, das wäre schön oder das ist da mal wichtig. Nee, das ist halt jeden Tag für die Menschen wichtig. Da reden wir jeden Tag über 3, 4, 5, 6 Stunden Aufwand, die vor allem Frauen und Mädchen gehen, und der sie an der Gesundheit und Bildung hindert. Und sich dafür einzusetzen, für dieses Menschenrecht, dafür gebe ich gerne mein Leben.
Ist eigentlich schon ein Mic Drop und Bestätigung, warum ich Fanboy von dir bin. Ich liebe deinen holistischen Ansatz. Ich liebe diese evidenzbasierte Art von dir. Also, dass du wirklich, weil ich zum Beispiel auch genau das Gegenteil bin, ich gehe immer nach Gefühlen. So, und ich habe dich sehr früh wahrgenommen und sehr früh gefühlt quasi auf so einer und fand dich einfach cool, weil du genau diese Rolle, die dem Profifußballer zugeschrieben wird und vielleicht auch mal, weißt du, wenn du einen Mund aufgemacht hast, dann haben Leute das gedruckt. So, was ja auch absurd ist, ja, also weil da ja auch manchmal Schwachsinn rauskommt bei so allen Menschen und auch eben auch in der Berufsgruppe des Fußballers oder der Fußballerin. Und wir haben uns das allererste Mal in Äthiopien getroffen, in Addis Abeba im Café, so. Und ich war damals so beeindruckt, weil ich natürlich durch Benny und den St. Pauli-Kosmos und VfB Stuttgart, Korani und so weiter, ja ganz viele Fußballer kenne und auch wie sie ihre Zeiten nutzen, ne? Und das wissen gar nicht so viele Leute, weil alle denken immer, Fußballprofi ist das Allerschönste. Es gibt auch echt viele Schattenseiten, die muss ich dir nicht erzählen. Und eine davon ist, dass man ein sehr kurzes Zeitfenster eigentlich immer nur hat, wo man sowas wie Urlaub oder mal ausbrechen kann aus den Strukturen dieses Jobs, so. Und ich fand's maximal beeindruckend, dass du die komplette Zeit damals, ich weiß gar nicht, ob du da noch Dortmund, ist auch egal, wo du Fußball gespielt hast damals noch, komplett in Äthiopien verbracht hast und wir uns da getroffen haben. Und das finde ich bei dir nach wie vor, dieses Walk the Talk mit kompletter Hingabe, dich diesem Thema zu widmen, finde ich nach wie vor absolut bewundernswert und inspirierend. Und ich glaube, davon brauchst du auch mehr. Und ja, ich möchte auch da die Brücke zu schlagen, was du vorher mit der Differenzierung zu Stiftungen gesagt hast, ja, weil du hast jetzt für mich schon wieder so einen Beweis von Walk the Talk und so deine Stiftung hieß Neven Subotic Stiftung, als du sie mit 22 gegründet hast. Völlig normal, weil das so und hast sie jetzt umgenannt in Welfare Stiftung, correct me if I'm irgendwas falsch sag, um auch dieses Thema, das größer ist wie du, ja, quasi so abzubilden, wie es ist und nicht dich in den Fokus zu stellen, sondern dich eigentlich in den Hintergrund. Und das finde ich absolut bewundernswert und spricht also, glaube ich, für gerade auch in dieser Fußballwelt genau Werte, die es braucht. So. Und da würde mich interessieren, wie schwer dir es gefallen ist. Ich glaube, dir ist eher leicht gefallen. Und wie lange dieser Prozess auch der Vorbereitung, ne, wie, ne, weil du führst eine Stiftung. Das heißt, das ist ja auch nicht eine lapidare Entscheidung, wie du jetzt den Namen von, ne, wenn du jetzt Viva Con Agua einfach umbenennen würdest, würde definitiv Probleme hervorrufen und richtigen Pain in the Ass, Rattenschwanz, bis zu Visitenkarten, whatever. So, Insta-Accounts, whatever. Also sehr viel Arbeit. Und wie lange hast du dich damit beschäftigt und was waren vielleicht deine Hintergründe dazu auch?
Ja. Wir heißen jetzt seit März offiziell auch in der Öffentlichkeit Welfare Foundation. Ja. Buchstabiert W-E-L-L und Fair wie Fairness. Und wer sich mit dem Englischen auskennt, der weiß, Welfare steht für Sicherung der Lebensgrundlagen. Ja, und genau darum geht's. Nur die Schreibweise haben wir an uns angepasst, denn well ist halt mit dem Doppel-L, was ja auch bedeutet Quelle, ja, also wie eine Wasserquelle, aber auch eine Quelle dieser Fairness. Und das möchten wir entsprechend auch abbilden in dem Namen, weil das leben wir eigentlich schon seit 10 Jahren. Ja, die Krux, die wir nun mal hatten, ist, dass ich in den Vordergrund gerückt bin durch den Namen der Stiftung. Und sobald wir uns dann mit neuen Leuten unterhalten über die Thematik, ne, weil wenn wir in ein Gespräch kommen, ob es bei einer Messe ist, bei einer Veranstaltung, persönlichen Gesprächen, fällt ja irgendwann mal so der Name der Organisation. Und während wir die ganze Zeit über Wasser, Sanitäranlagen, über Äthiopien sprechen, über die Verbundenheit zueinander, die Abhängigkeit zueinander, war es dann immer so eine Hürde zu sagen, ja, ach so, ja, das ist eine Fußballerstiftung. Oder ja, das ist eine Nevin Subotic Stiftung. Dann ist die Reaktion, hä? So, entweder kenne ich den nicht oder ja toll, irgendein Fußballer, der eine Stiftung hat, ja.
So what?
Ja, also was ist für euch denn das Wichtigste, dass da dieser Name steht? Oder ist es eher eine Bewegung? Ja. Und wir leben das halt komplett anders. Mit 22 dachte ich, ja, alle anderen sagen auch, ne, also ihr Name und Stiftung, ja komm, ich habe auch keine bessere Idee, mache ich dann einfach mal so. Und jetzt seit 5 Jahren ist dann die Überlegung, krass, irgendwann müssen wir das angehen, denn das ist eine strukturelle Hürde, die bekommen wir nicht weg. Und zunehmend ist es wirklich eine Hürde als etwas, was uns unterstützt. Natürlich ist jetzt, glaube ich, mein Name und ich als Person jetzt nicht schlecht für die Organisation. aber es ist zunehmend weniger bedeutsam. Ne? Wir haben 10 Mitarbeitende hier, die allesamt auch tagtäglich für Vollzeit arbeiten. Wir werden auch in der Zukunft planmäßig weiter wachsen und noch mehr Leute mit diesem wichtigen Menschenrecht erreichen. Und dafür wird dieser neue Name uns besser helfen als der alte Name. Das ist auch immer für mich die Frage, die ich mir stelle, denn ich glaube, in so einer westlichen Kultur ist es häufig die erste Frage, die man sich stellt, wenn jetzt was sich verändert, ist, was macht das mit mir? Ne, man will so in sich reinhören. Und es gibt sicherlich Momente, natürlich, wo es sehr wichtig ist, in sich reinzuhören, und wir tun das noch wenig. Aber es gibt auch Momente, wo das vielleicht nicht die erste Frage sein sollte.
Ja, was macht das mit der Welt?
Ja, was, also ich bin, diese Organisation ist ja nicht zum Selbstzweck da, sondern wir wissen am Ende, was wir erzählen, ist, wie viele Menschen haben wir erreicht. Ja. Wie viele Menschen müssen nicht mehr 5 Stunden gehen, sondern haben Wasser direkt in der Nähe? Und auch wie viele Köpfe hier zu Lande konnten wir durch unser Bildungsprogramm verändern? Wie viele konnten wir erreichen? Ja. Und alles muss diesem obersten Ziel untergeordnet werden. Ja. Und deshalb hatte ich auch nicht, also ich habe mir die persönliche Frage gestellt, ja, was macht das mit dir? Dann ist mein Name nicht mal da. Ganz ehrlich, habe ich mir einmal gefragt und dachte, also da habe ich nicht mal eine Antwort zu, weil das ist nicht mein Ziel. Mein Name ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, durch die Organisation diese großen, bedeutsamen Ziele zu erreichen. Und somit hat sich das erübrigt. Aber nichtsdestotrotz ist das dann auch eine Reise, weil eine Umbenennung macht man einmal. Ne? Bei einer Stiftung muss dann auch die Stiftungsaufsichtsbehörde überzeugt werden. Und eigentlich, Stiftungen sind ja auf die Ewigkeit angelegt. Ja? Und da sollen keine Änderungen großartig stattfinden.
Mögen die nicht, die Behörden?
Haben wir
hier auch schon gelernt.
Ich kann es auch verstehen zum Teil, ne? Weil sonst würde man ja alle 3 Jahre irgendwas verändern und das ist ja voll der Verwaltungsaufwand, ja. Genau, und dann haben wir uns vor knapp 2 Jahren hingesetzt, gesagt, nee, jetzt dieses Projekt, das starten wir, das möchten wir zum 10-jährigen Jubiläum starten. Dann haben wir quasi die erste Dekade, war der grobe Aufbau und letzten November hatten wir dann eben unser 10-jähriges Jubiläum und im Rahmen dessen haben wir das dann auch dem internen Kreis schon mitgeteilt und jetzt zum Weltwassertag, 22. März 2023, haben wir das dann auch der Öffentlichkeit verkündet. Das Gute ist, wir sind immer daran interessiert, auch Erfahrungen zu teilen und von Erfahrungen von anderen zu profitieren. Wir haben diesen Prozess dokumentiert, so dass wenn es Organisationen gibt, die sagen, boah, wie gehen wir denn das an? Ja, dann haben wir eine Anleitung, die können, also das ist kostenfrei natürlich, und dann können sie das durchgehen, weil für uns spielt immer Qualität eine Rolle, so wie gut ist etwas tatsächlich. Und da haben wir auch hier Schulungsprogramme für gemeinnützige Organisationen. Ihr seid ja dazu auch herzlich eingeladen, um eben Qualität in den WASH-Sektor hineinzubringen, weil das ist so ein Begriff, Qualität, alle sprechen davon, aber keiner kann es in einem Satz beschreiben. Und dann ist es umso schwieriger, das systematisch auch umzusetzen oder eine gewisse Qualität zu erhalten. Mhm. Und naja, zurück zum Punkt, der ja auch eigentlich der ist, wir haben dafür auch eine Anleitung dann entwickelt, weil die eine oder andere Stiftung wird das dann auch haben. Und wir haben auch selbst davon profitiert, dass beispielsweise eine Stiftung, die früher, die hieß, glaube ich, 2-Grad-Stiftung. Ne? Wir haben uns auch mit dem zusammengesetzt. Der hat uns auch, glaube ich, eine Stunde mal erzählt, so wie sie das grob angegangen sind. Ja, die haben dann auch ihre Erfahrung mit uns geteilt. Und davon konnten wir profitieren. Bei denen war ja die Geschichte, die so, ja, 2 Grad, das klang damals gut. Aber jetzt ist es schon so Neutralität oder 1,5. Irgendwann mal wird es vielleicht 1 oder whatever. Also dieser Name ist einfach irrelevant und das mussten die dann nachweisen. Ah. Und das war cool. Ja, wir sind dann auch da nur noch zum Abschluss. Als wir dann zur Stiftungsaufsichtsbehörde gekommen sind, war der Sachbearbeiter total verwirrt, weil wir gesagt haben, wir kündigen an, dass wir unseren Namen ändern wollen aus diesen Gründen. Ja, so wird der Prozess laufen. Zu dem Zeitpunkt werden wir das haben, aber das kostet uns noch Zeit und wir möchten Sie schon mal vorab informieren. Ja, da hat er angerufen und gesagt, Sie wollen Ihren Namen ändern, ja? Ja, was ist denn denn ein neuer Name? Ich so, ja, keine Ahnung. Wir müssen das erstmal arbeiten. Wir müssen in so eine Findungsphase reingehen. Ne? Das hat auch, also es kostet wirklich Zeit. Ist nicht so, dass ich wach auf und hab den. Und da muss ich das 3-mal sagen. Und er hat mir gefühlt noch immer nicht geglaubt. Er so, ja, aber wenn Sie den haben, dann sagen wir das, Sie mir das. Ja, dann kann ich das einmal prüfen lassen. Ich so, ey. Es wird alles in den nächsten Monaten gehen und es war alles dann auch ziemlich smooth, weil wir entsprechend sehr vorausschauend waren und jetzt nicht irgendjemand von heute auf morgen über den Kopf gehauen haben. Auch intern war das so. Ne? Der Rollout war intern erstmal der engste Kreis, dann ein bisschen weiter nach außen, dann noch weiter nach außen. Als die Öffentlichkeit davon erfahren hatte, wussten das unsere internen Unterstützer schon seit ein paar Monaten und haben dann eben auch nicht diesen Schock bekommen, oh, okay, jetzt heißen die halt anders. Aha. Nee, sondern die wurden da auch da herangeführt und das ist auch wichtig, ne? Am Ende, wir sind ja, existieren, wie gesagt, halt nicht nur für uns, also für mich und mein Team hier, unser 10er-Team, sondern alle anderen gehören zur Stiftungsfamilie, so wie wir es nennen, also unsere gesamte Unterstützerschaft. Und da müssen auch Veränderungsprozesse entsprechend vorbereitet und halt geplant werden, damit das dann auch langfristig eher zusammenführt, als dass Leute sich ein bisschen ausgegrenzt fühlen dadurch.
Absolut. Klingt fast so, wie es bei uns auch laufen würde, Michael. Nein, kleiner Joke am Rande. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, inwiefern es auch auf fachlicher, inhaltlicher Ebene schon gemeinsame Projekte zwischen Viva Con Agua und eurer Stiftung gab. Weil ich meine, ihr macht WASH-Projekte, ich glaube vor allen Dingen im ostafrikanischen Raum. Mhm. Wir haben auch dort in den Ländern Projekte und ich glaube auch die Inhalte, die Vision und auch die Art und Weise, wie die Projekte umgesetzt werden, ist sehr, sehr ähnlich, also auch von der Mentalität oder der Herangehensweise. Und da habe ich mich gerade eben gefragt, als du das erzählt hast, Neven, erstens, woher kennst du Viva Con Agua eigentlich? Also wo war die erste, das finde ich immer spannend zu erfahren, wo war der erste Berührungspunkt? Und zweitens, gab es schon Überlegungen hinsichtlich gemeinsamer Projekte, Austausch etc.?
Also ich glaube, den ersten, den ich kennengelernt habe, war Benny Adrian, weil dann die deutsche Wash-Gesellschaft auch ziemlich klein ist. Ja, das heißt, man kommt ziemlich schnell zueinander. Ich weiß auch nicht, wo genau ich ihn getroffen habe und wie, aber wir haben es eigentlich so in uns, dass wir einmal im Jahr quatschen. Wie läuft's bei dir und so weiter? Also sehr respektvoller Umtausch, Austausch dahingehend und das schon seit Jahren. Wir haben dann auch mal Run for Wash gemeinsam mit Viva Con Agua hier in Dortmund gemacht. Stimmt. Das ist ja dann die Spendenläufe an Schulen. Und da kam dann auch ein Kollege von Viva Con Agua dazu und eben unser Personal dazu. Und dann haben die dann auch da gemeinsam einen Vortrag gehalten vor der Schülerschaft, die dann bei, glaube ich, ziemlich hitzigem Wetter ihre Runden gedreht hat und ordentliche Spenden gesammelt haben. Wir sind auch beide im Wash, German Wash Network. Mhm. Ja. Also der Verband der Wash-Organisationen in Deutschland und haben da dann eine fachliche Ebene, auf der man sich austauschen kann und wo wir auch nicht nur voneinander, sondern auch von den Wissen anderer Organisationen profitieren und generell auch für unseren Subsektor eine Stimme aufbauen können, entgegen irgendwelche internationale oder nationale Akteure. Genau, also da sind viele, man ist im gleichen Raum. Gewisse Unterschiede, glaube ich, gibt es da, die Viva Con Agua ja mit der Welthungerhilfe zusammenarbeitet und wir eigentlich ausschließlich mit lokalen Organisationen. Bei uns ist dann entscheidend, so, wer ist unser Partner und ist das eine internationale oder eine lokale Organisation? Bei uns, wir machen nichts mit den internationalen Organisationen. Wieso? Das ist sehr interessant, denn die meisten Organisationen, ja, jetzt gibt es keine Statistik dazu, aber wenn wir mal und an unsere Prüfung herangehen, dann sehen wir, dass ca. 90% der Organisationen, die eine gewisse Kapazität in gewissen Ländern haben, international sind. Das bedeutet vielleicht, ja, die Mitarbeitenden, ja, die sind alle lokal, aber die Geschäftsführung oder der Vorstand, der wiederum kommt ganz woanders her, von einem anderen Kontinent. Und mit denen würden wir halt nicht zusammenarbeiten. Nicht, weil sie schlechte Arbeit leisten, ich glaube, das tun sie nicht, sondern die tun auch wundervolle Arbeit und es gibt namhafte Organisationen, die wahrscheinlich der Hörerschaft jetzt in den Augen, in die Ohren fallen, die das entsprechen. Bei uns ist aber immer, hey, wer ist denn eigentlich im Vorstand? Woher kommen die Leute? Und dann merken wir, entfallen eben von 10 Organisationen, die wir prüfen, 9.
Mindestens. Ja?
Und dann bleibt noch eine. Und die eine, mit denen arbeiten wir dann auch langfristig. Sprich in Äthiopien jetzt beispielsweise schon seit eben 11 Jahren. In den weiteren Partnerländern jetzt seit 2 Jahren, weil wir dort das begonnen haben. Aber auch da sind dann die Pläne so, dass wir langfristig arbeiten. Langfristig mit dem Partner, langfristig in einer Region, also sehr fokussiert, konzentriert und sehr wash-orientiert. Ne? Ich glaube, die Ergänzung, die dann Viva Con Agua noch macht in ihrem Programm, aber Micha, du kannst das viel besser erklären, ist ja noch, ihr nehmt ja auch Kultur und macht Konzerte und Kunst in den Hauptstädten oder in den Städten, in städtischen Bereichen dann entsprechend auch. Und habt diese Ebene und wir sind aber als Organisation ausschließlich auf die lokalen und ländlichen Bevölkerungen ausgerichtet. So, das ist unsere Kernkompetenz.
Ich glaube, auf so einer Metaebene ist es auch so eine Transformation, weil das, was du ansprichst, ist ja quasi, dass lokal, also NGOs, die keine lokale Leadership haben, ja, Local Leadership, also aus den Ländern per se, die Führungspersönlichkeiten sind, dass das natürlich auch zu gewissen Konflikten führt, beziehungsweise oder auch nicht zu Empowerment etc. führt. Das heißt, also aus meiner Sicht, ne, ich kann immer noch so zu Viva Con Agua stehen und zu dem Viva Con Agua Tattoo auf meinem Arsch, weil wir halt in Uganda Viva Con Agua gegründet haben oder in Südafrika. Und dadurch genau, und das meine ich mit so auf so einer Metaebene, sind wir eigentlich auch Teil von so einer Transformation, dass eben die lokalen Strukturen auch aufzubauen gilt und zu empowern und zu unterstützen. Und dass es nicht zwischen diese klassischen Zwischenhändler, sage ich jetzt mal so, fällt. Und diese Kultur und Musik sind für uns halt der Transportmittel, um die Themen zu kommunizieren, weil, ne, ich meine, du hast jetzt schon 10-mal Wash gesagt, glaube ich, und wahrscheinlich 30% der Hörerinnen, obwohl es ein Biber Con Agua Podcast ist, sagen Wash, was labert der von Wash? Wash bedeutet Water Sanitation Hygiene, ne? Und wir sind ja immer in diesen Bubbles unterwegs, so. Und auch in dieser ganzen Entwicklungszusammenarbeit ist das, ein riesen Bubble, ja, die eigentlich auch ein Business ist, so. Und das auch zu transparent zu machen und zu zeigen, ey, wie sind denn die Geldströme? Ja, deswegen finde ich es auch nach wie vor brutal geil, dass du die Verwaltungskosten von der ganzen Stiftung übernehmen kannst, ja, also erstens, dass du es kannst, zweitens, dass du es machst, oder erstens, dass du es machst, zweitens, dass du es kannst, weil das finde ich halt sensationell, weil dadurch natürlich auch einer der Angriffspunkte in dieser ganzen NGO-Welt sofort weggenommen wird, weil du dich um diese Kosten kümmerst. Ich habe noch so 1000 Fragen, ich würde gerne zwei mindestens loskriegen noch. Erstens, du hast vorher gesagt, dass du neben Äthiopien weitere Projektländer, das ist die eine Frage quasi, welche Projektländer, wo seid ihr noch aktiv? Und ob du einmal die Hörerin mit auf so eine Reise nehmen kannst, also wie man sich das vorstellen muss, so ein bisschen die Fantasie wächst, wie so eine Dorfstruktur vielleicht auch aussieht oder wie so ein, dann ein Brunnen auch so eine Bevölkerung verändern kann und Gesundheit.
Ja, also wir arbeiten zusätzlich zu Äthiopien in Kenia und in Tansania, da jeweils mit einem Partner in einer gewissen Region. Ne? Mhm. Wir sind nicht riesig und können nicht mehr abdecken, aber deshalb sagen wir immer, lieber weniger, dafür hochwertiger, weil du weißt selbst, knapp 40 bis 45% der Wasserprojekte, die scheitern innerhalb von 2 Jahren.
Das ist Wahnsinn. Ja?
Das mal zur Kenntnis zu nehmen, ist enorm wichtig und entsprechend auch die strategischen Eckpfeiler aufzusetzen, damit das nicht passieren kann. Ist wichtig, das bedarf einfach Zeit und Fokus und genau darauf sind wir ausgelegt, eben aus solche Probleme anzugehen. Eine Reise vor Ort ist zum Teil spektakulär, zum anderen total unspektakulär. Ja, klar, man geht in ein anderes Land und ja, neues Essen, vor allem so Tansania ist wahnsinnig lecker. Ja, wenn man in Dar es Salaam landet, das ist schon was ganz Besonderes. Und von dort fahren wir, wenn wir Tansania als Beispiel nehmen, dann noch 15 Stunden weiter entlang so einer Landstraße, dann wirklich mitten ins Land, weil wir sind eben in den ländlichen Regionen, nicht in den Städten und auch nicht wirklich in den Dörfern, sondern dann wirklich in den ländlichen Gemeinden. Und dann fängt es an, schon genau dieses Spiel Zwiespalt aufzugehen zwischen besonders, gar nicht besonders, denn du begegnest halt Leute wie so dich selbst, deine Familie, deine Mutter, deine Nachbarn. Ja, du merkst, da ist eine wirkliche Gemeinde da, die füreinander einsteht, die sich auch nicht alle toll finden müssen, aber wo es einfach halt so ganz normal ist. So ganz normal unter Menschen sein. Und auch wenn ich da jemanden frage, ja, was wünschst du dir für die Zukunft, dann guckt er mich an und sagt, ja, was jeder andere auch, ja, ich will gesund sein, ich will, dass meine Kinder gesund sind, ich will, dass meine Kinder genug zu essen haben, ich will, dass meine Kinder zur Schule gehen können und dort bleiben und dass sie dann später einen guten Job bekommen, ja, und ich will, dass ich auch nicht irgendwie 5 Stunden unterwegs bin, um verdrecktes Wasser zu holen, sondern eben sauberes Wasser direkt in der Gemeinde habe. So, das war's dann noch. Also da gibt's nicht diese Meinung, die man vielleicht hier mal hört, ah, alle wollen irgendwie nach Europa oder irgendwie so ein Gedöns. Nee, das ist dort dann Gemeinschaft halt echt wunderschön und das merkt man dann auch, dass wir hier, umso mehr wir haben, umso mehr haben wir das Gefühl, dass uns das auch ausmacht. Ne? Das ist ja dieser Paradox mit Materialismus, dass man nie genug davon haben kann. Umso mehr man hat, umso leerer ist man, weil man sich umso mehr damit auseinandersetzen muss, was man hat oder haben möchte. Also diese Absurdität mal zur Seite gelegt, hilft uns dann, umso mehr zu verstehen, so was eigentlich wichtig ist. Ne? So Zusammenhalt, wirklich dann auch Vertrauen zu schaffen. Ne? Wir gehen da als vor allem nach Tansania als deutsche Leute hin. Das war eine deutsche Kolonie. Das nicht zu beachten bei der Entwicklungszusammenarbeit, um das nochmal zu sagen, ist leider Killer. Gang und gäbe.
Ja, ja.
Und wir versuchen das auch weiter in den Sektor hineinzubringen, um bewusst nicht nur für Organisationen, sondern auch für Menschen das mal zur Kenntnis zu nehmen. Also auch weiß sein und vor allem deutscher sein in Tansania, das ist nicht zu ignorieren. Weil die Menschen ignorieren es nicht, das ist immer da. Ne? Sie kennen die gemeinsame Geschichte, aber man selbst vielleicht nicht. Ja, und das muss man aber kennen. Man muss diesen Respekt zollen. Und selbst wenn da jetzt erstmal Förderprojekte fließen, aber das gehört einfach aus Respektgründen dazu.
Ja, hier jetzt einmal euch zu erzählen, was alles Schreckliches passiert ist in Tansania und wie die koloniale Vergangenheit Tansanias konkret aussieht, das würde den Podcast sprengen. Und trotzdem wollte ich einmal mit euch die Info teilen, dass das heutige Tansania fast 80 Jahre lang, also von 1858 bis 1918, kolonialisiert war und Teil des damaligen Deutsch-Afrikas war. Das war die größte Kolonie des Kaiserreiches. Mit am Start waren da auf jeden Fall auch Deutschland und England. Und ich finde es sehr, sehr gut und wichtig, dass diese Thematik in der Entwicklungszusammenarbeit immer wieder auf den Tisch gebracht wird.
Wenn ich da einmal, kommt diese tiefe Empathie bei dir genau dadurch, dass du auch einen anderen Background hast und in Deutschland vielleicht Ankommling, also damals mit deiner Familie angekommen bist, zu einem, und vielleicht der bisschen andere war es, wie du es vorher gesagt hast, oder, ne, also, dass du in dieser Dreiklassengesellschaft, weil man sieht's vielleicht nicht sofort immer, dass du nicht Deutscher bist oder so, aber beim Namen dann und so weiter, also kommt es daher so eine Empathie oder?
Ich glaube nicht, und ich sage das sehr bewusst, dass es nicht daran liegt, weil das würde ja bedeuten, dass alle Leute, die nur meinen Hintergrund hätten, so fühlen können.
Stimmt.
Aber das Paradebeispiel ist meine Freundin, die auch in der Stiftung arbeitet und die Reisen für UnterstützerInnen auch leitet. Die ist in Deutschland geboren, Deutschland groß geworden.
Und sie hat trotzdem die Empathie.
Noch viel empathiefähiger als ich. aber was wir uns vereint eingehend ist, wir haben diese gemeinsame Geschichte studiert, also sie offiziell an der Uni damals und ich dann einfach durch sie auch, ne, als ich verstanden habe, was ist denn eigentlich die gemeinsame Geschichte, was wird hier nicht in den Schulen gelernt und wieso ist das enorm wichtig, das jetzt entsprechend in den Vordergrund zu rücken, weil diese Haltung, die wir hier in Deutschland haben, ach so, ja, da gibt's Probleme, und Armut und so weiter. Ja, und wir lösen das von hier aus. Das ist lieb gemeint, ja. Aber diese Ideologie, die wird nicht der Durchbruch sein zu einer besseren und holistischen Gesellschaft. Wir müssen verstehen, wir sind schon verbunden miteinander. Und es hat einen Grund, wieso, ich habe jetzt vorhin Nüsse gegessen. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo die herkommen, aber kann gut sein, weil Tansania auch Nüsse exportiert. Ja, ich habe jetzt gerade den Bauer, der diese Nüsse bezahlt hat, habe ich 20 Cent pro Stunde gegeben. Ja, weil ich sonst keine Möglichkeit hatte, was Ordentliches zu bezahlen. Und wir sind also verbunden miteinander. Wir sind auch verbunden miteinander in der Geschichte. Und obwohl ich jetzt nicht in Deutschland geboren bin, trage ich trotzdem auch Deutschland in meinem Herzen und in meinem Sein und repräsentiere auch diese deutsche Seite dieser geschichtlichen Verbundenheit oder auch Feindlichkeit, wie es damals war, und versuche das eben wirklich proaktiv anzusprechen, weil ich sage immer, Probleme, die nicht angesprochen werden, die werden auch nicht gelöst. Aber momentan sind wir eben ganz am Anfang dieser Reise.
Falls sich die Hörerinnen gerade wundern, Sophia ist kacken gegangen. Kleiner Scherz am Rande. Nein, natürlich nicht. Sie ist irgendwie rausgeflogen, wir hatten technische Probleme. Lag aber nicht an unseren wunderbaren Partnern, an die in dieser Stelle ein Shoutout und eine Liebeserklärung geht, nämlich an die OMR Podstars, sondern einfach an irgendwas, das wir auch nicht wissen, aber deswegen nicht wundern, wenn ihr jetzt nur noch mich und Neben hört.
Vielleicht, um dann nochmal auf diese letzte Frage einzugehen, was bedeutet es, wenn Leute dann auch Zugang zu Wasser haben, dann in der Gemeinde? Ich glaube, das Gefühl, das werde ich niemals spüren können. Aber wenn ich sehe, was Leute dann sagen, also was sie versuchen, uns dann zu übermitteln, ist sehr eindrucksvoll. Und das fängt an von einem Danke mit einem Händeschütteln, das nicht aufhört. Ja, also da ist man einfach drin und dann folgt noch eine Umarmung, die auch nicht aufhört und die schon Bände spricht, ne, bis hin zu ja, so Begrifflichkeiten. Ich weiß, in Äthiopien hat mal ein älterer Herr, der super freundlich war wie mein Opa, mir halt auch gesagt, so hey, ja, jetzt haben wir diesen Brunnen, ich möchte Ihnen danken, weil für uns ist das nicht Wasser, sondern dass es Würde. So, Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man Wasser holt aus so einer offenen Quelle, wo ein Esel daneben ist. Wir wissen, das ist schlecht. Wir wissen, das ist ungesund, aber wir haben keine andere Wahl. Jetzt ist das nicht mehr so. Wir haben unsere Wasserquelle, die Tiere haben ihre. Und ich so, boah, ich bin immer so faktenorientiert, dass mir manchmal diese weichen Faktoren, ne, die nicht quantifizierbar sind, dass sie mir untergehen. Und der hat es mir dann voll
in die Fresse.
Voll in die Fresse gehauen, genau.
Ich könnte immer noch weiter sprechen und trotzdem, die Zuhörerinnen sind jetzt eingeladen, die Welfare-Stiftung zu supporten, zu unterstützen, entweder mit Zeit, mit Geld, mit Ideen, mit Kontakten, mit Möglichkeiten für den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ich möchte Danke sagen für deine Vorbildfunktion, für deine unfassbar reflektierte, empathische Art und Weise. Ich bin auch nach diesem Podcast sogar noch ein bisschen mehr Fan von dir, ohne zu sehr Fan zu sein. Ich feiere dich für das, was du bist. Ich finde es unfassbar, was du in diese auch Wash-Sektor reinbringst. Ich finde genau das auch, weißt du, ist uns auch eine Herzensangelegenheit, auch dieses klassische Oldschool Konkurrenzkampf, was es teilweise in NGOs, Business auch gibt, weil das im Business gibt. Es gibt genauso wie bei Bayern und Dortmund, ja. So, aber genau das muss überwunden werden, weil wir sind schon lange verbunden. Deswegen jede Spende an die Welfare-Stiftung ist auch eine Spende an Viva Con Agua in meinem Verständnis und deswegen nur Liebe und Respekt für dein Wirken und ich weiß, dass unsere Wege sich sicher bald wieder kreuzen und vielen, vielen Dank, Neven Subotic.
Ja, danke, Micha. Danke auch für die wunderschönen abschließenden Worte. Wir sagen immer, gemeinsam für die Gesellschaft und darum geht's. Wir kommen aus der Gesellschaft, wir tun's für unsere Gesellschaft und das geht nur, wenn wir es gemeinsam eben tun. Deshalb danke für eure Zeit, danke für die Einladung und die schönen Worte.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war unsere Podcast-Folge mit Neven Subotic. Ich muss ja sagen, ich bin ziemlich inspiriert aus diesem Gespräch rausgegangen, weil mir viele Themen nochmal klarer wurden, weil mir der holistische Ansatz von Neven zum Thema Entwicklungszusammenarbeit sehr, sehr gut gefällt. Und wenn euch die Folge ebenso gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram unter Viva La Social. Das wird jeweils mit einem Unterstrich geschrieben. Oder gebt uns eine Bewertung bei Spotify ab. Hier geht es nächste Woche schon außer der Reihe weiter, nämlich gibt es eine Live-Podcast-Aufzeichnung, die wir vor einigen Wochen auf dem Stadt ohne Meer Festival in Gießen aufgenommen haben. Ich selber konnte leider nicht dabei sein, das hat der gute Micha alleine gemacht. Mit wem er das Gespräch geführt hat und um was es da eigentlich geht, das alles erfahrt ihr nächste Woche Dienstag hier auf Spotify bzw. auf allen gängigen Plattformen. Macht es gut, viele liebe Grüße, eure Sophia.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.